Wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung Kapitel 4 und ich möchte zunächst das ganze Kapitel vorlesen. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einen Smaragd, und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, wir sehen hier eben in diesen beiden Kapiteln, Kapiteln 4 und 5, die Anbetung Gottes im Himmel, und dann werden wir noch sehen, betrachten eben in Kapitel 5 die Anbetung des Lammes und diese Szene mit dem Buch, mit den 7 Siegeln. Das werden wir dann noch sehen, aber nicht heute. Heute wenden wir uns nochmal dem Kapitel 4 zu. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit den 4 lebendigen Wesen, dass diese 4 lebendigen Wesen eben Gott anbeten. Und die 4 lebendigen Wesen, das sind Engelwesen, das hatten wir schon gesehen. Und sie bringen Gott Herrlichkeit und Ehre und Dank dar. Und jedes Mal, wenn sie das tun, beten eben auch die 24 Ältesten an. Und wir hatten uns etwas beschäftigt bereits mit diesen Begriffen, das letzte Mal diesen Begriff Herrlichkeit betrachtet. Wie wird die Herrlichkeit verwendet in der Bibel? Das war nur ein kurzer Überblick und man könnte da mehrere Predigten draus machen. Wir wollen aber heute mit dem nächsten Begriff weitermachen, und zwar mit dem Begriff Ehre. Ehre im griechischen Time, im Hebräischen entweder Kabot oder Hadar sind die Begriffe, die hauptsächlich dafür verwendet werden. Und das kann bedeuten einfach ein Preis. Es kann auch Geld bedeuten. Es kann auch ein Wertgegenstand sein. Also so wird dieser Begriff auch verwendet. Aber dann eben, so wie wir es auch erwarten, Ehre, Wertschätzung und Würde. Und natürlich ist es so, je nachdem in welchem Zusammenhang dieser Begriff eben verwendet wird, wird er eben zum Beispiel mit Preis und Geld übersetzt oder eben mit Ehre, mit Würde. Und wir wollen, um das genau zu betrachten, ein paar Bibelstellen dazu anschauen. Erstmal Matthäus 27, Vers 9. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten. Ja, was waren die 30 Silberlinge? Die 30 Silberlinge war eben das Geld des Verrats, kann man sagen. Und das ist das, was sie, ja, oder wie sie den Herrn wert geschätzt hatten, in Anführungsstrichen, diese 30 Silberlinge. Der Wert dessen, der geschätzt wurde, also hier in der Bedeutung ein Wert. Wir wissen natürlich, für uns ist der Herr Jesus kostbar, ist sein Erlösungswerk unendlich kostbar und hat einen unendlichen Wert, während natürlich Menschen, die ihn ablehnen, dem nicht den Wert beimessen, ja, dem Herrn nicht den Wert beimessen, der wirklich angemessen wäre, weil sie eben die Wahrheit nicht verstehen und nicht erkennen. Und ganz im Gegenteil, den Herrn ablehnen und ihn verachten. So wie Judas, der ihn verraten hat. Dann 1. Korinther 6, Vers 20 nach der Elberfelder Übersetzung. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. In der Schlachter heißt, ihr seid teuer erkauft. Aber wörtlich heißt es, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und hier wieder dieses Wort Time im Griechischen. Also, wir sehen hier die Bedeutung, ein Preis. Und vom Zusammenhang her ist es natürlich ein unermesslich wertvoller Preis. Um einen Preis, da ist die Betonung eben auf diesen hohen Preis, obwohl es ausdrücklich ho nicht dabei steht. Ja, ihr seid teuer erkauft, drückt es natürlich auch aus. Es ist für den Herrn teuer gewesen, uns zu erkaufen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Er hat am Kreuz gelitten. Er ist in den Tod gegangen. Er hat diese Trennung von Gott erduldet und ausgerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also es war ein teurer, ein wertvoller, ein hoher Preis. Und das sollten wir natürlich stets wertschätzen. Und wie wir es ja heute Morgen auch schon gehört haben, ist es tatsächlich so, dass wir uns da manchmal schwer tun. Ja, obwohl natürlich jeder wahre Gläubige das wertschätzt, was der Herr für uns getan hat, tun wir uns doch schwer, ja, das so wertzuschätzen, wie wir es wertschätzen sollen. Oder auch das so zu ergreifen, wie wir es ergreifen sollten, was wirklich der Herr für uns getan hat. Und uns so drüber zu freuen, wie wir uns darüber freuen sollten. Es ist ja nicht so, dass wir ständig in Sprüngen gehen, ja, und ständig jubeln und sagen, juhu, der Herr hat uns erlöst, obwohl das doch immer wieder die Erfahrung eines Gläubigen ist. Es ist nicht so, dass es nicht die Erfahrung eines Gläubigen ist, aber doch lassen wir zu, dass uns die Sorgen des Alltags, die Nöte, die Kämpfe, all die Dinge, die wir haben, doch unsere Freude mindern und einschränken und wir das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Hier sehen wir eben diesen Preis und ja, darüber dürfen wir uns und sollen wir uns freuen. Dann haben wir eine weitere Bibelstelle, Römer 9, Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Wir haben ja hier diesen Ausschnitt, diesen Exkurs des Paulus, wo es um das Volk Israel geht und wo er dann aber auch einen Exkurs über die Souveränität Gottes macht. Und wir sehen hier die Souveränität, die Gott hat, eben aus derselben Masse, ja, aus der Masse der Menschheit in dem Fall, das eine Gefäß zu Ehre und das andere zu Unehre zu machen. Und das Gefäß zu Ehre bedeutet etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit. Etwas, was Gott gefällt, was Gott wohlgefällig ist. Und so wird das hier verwendet. Etwas, was von Gott wertgeschätzt wird. Ja, und das ist etwas ganz Besonderes. Wenn natürlich Gott auch eine allgemeine Liebe zur Menschheit hat, ist es doch so, dass die Menschheit ihm Feind ist. Ja, dass die Menschen Gott Feind sind und dass die Menschen Gericht verdient haben, dass sie die Hölle verdient haben. Und durch sein Erlösungswerk verändert er Menschen, macht Menschen zu Gefäßen seiner Ehre, seiner Herrlichkeit. Und ja, dadurch, dass sie in Christus sind, haben sie für ihn einen ganz besonderen Wert. Wenn der Vater auf uns in Christus schaut, dann sieht er Christus. Wir sind in Christus und deswegen liebt uns der Vater, so wie er auch seinen eigenen Sohn liebt. Und das, obwohl wir das gar nicht verdient haben, das, obwohl wir es verdient hätten, verdammt zu werden und gerichtet zu werden, den Zorn Gottes in alle Ewigkeit zu ertragen, liebt uns der Vater, wie er seinen Sohn liebt. Sein Sohn, der nie eine Sünde begangen hat, der vollkommen ist, der perfekt ist, der freiwillig für uns dieses Erlösungswerk vollbracht hat. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dass wir dann auch noch Gefäße zu seiner Ehre sein dürfen, nicht nur von der Stellung her, dass wir geliebt sind vom Vater, sondern dass der Vater uns Unwürdige Menschen als Werkzeuge gebrauchen kann und das auch will und das auch tut. Ja, so sind wir auch ganz in der Praxis Gefäße zu seiner Ehre. Dann der Ausruf auch hier in 1. Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja. Ihm gebührt alle Ehre. Wir hatten das auch schon betrachtet, nämlich wo wir die Szene betrachtet haben, wo die 24 Ältesten ihre Kronen vor Gott niederwerfen, um eben auszudrücken, alles, was sie haben, verdanken sie dem lebendigen Gott. Ihm gebührt die Ehre dafür. Es ist nicht an uns, dass wir uns etwas zuschreiben und sagen, ich habe mich bekehrt, ich hab's getan. Oder dass wir sagen, ich habe gewirkt und ich habe den und den zum Herrn geführt und ich habe dem Gläubigen gedient und habe den ermutigt, ich hab's getan. Nein, wir wissen, so wie Paulus sagt, es ist Gottes Macht, es ist Gottes Gnade, die in uns wirkt, die mit uns ist, der wir es zu verdanken haben, dass wir überhaupt irgendetwas tun können, das ihm wohlgefällig ist. Und weil das so ist, dürfen wir ihm alle Ehre geben. Er ist der Schöpfer, er hat alle Dinge erschaffen, er ist der Erhalter, er erhält alle Dinge, er ist der Wirkende, der souveräne Gott und deswegen gebührt ihm alle Ehre und ewige Macht, wie hier jetzt noch Paulus hinzufügt. Und so tun es eben auch diese vier lebendigen Wesen, ihnen ist das auch ganz klar und deswegen ja, schreiben sie das Gott zu und geben Gott alle Ehre. Herrlichkeit, Ehre und Dank. Und nun wollen wir noch zu dem Dank kommen. Auch sie danken Gott. Im griechischen Eucharistia hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das Wort. Ja, im kirchlichen Umfeld hat man das vielleicht schon mal gehört. Das kommt natürlich auch von diesem Wort. Es bedeutet einfach Dank und sollte natürlich nicht verwechselt werden mit der Eucharistie. Dank im griechischen Eucharistia und im hebräischen Toda. Derjenige, der schon mal in Israel war, der kennt das Wort. Es bedeutet eben Dank, Danksagung, Dankgebet und auch Dankbarkeit. Also in diesem Sinn wird es verwendet in unterschiedlichen Bibelstellen. Und auch um das näher zu vertiefen, wollen wir auch hierzu ein paar Bibelstellen betrachten. Erstmal 2. Korinther 9, Vers 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Also in dem Fall einfach Dankgebete. Wir sehen auch hier in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass Dankgebete Gott dargebracht werden. Ja, das heißt, ein Dienst ist für Gott nicht nur deswegen wertvoll, weil man Gott dient, ja, und sich gebrauchen lässt, sondern weil dieser Dienst auch Dankgebete bei den anderen bewirkt. Auch das ist ein Teil davon. Auch das ist Gott wohlgefällig. Das heißt, Gott freut sich darüber, dass wir ihm dienen, und er freut sich dann auch über diejenigen, die durch den Dienst, den sie empfangen haben, Gott danken. Das heißt, sogar hier, wenn einer dem anderen dient, ist es keine einseitige Sache, sondern der eine dient Gott, bringt Frucht sozusagen für den Herrn, der andere dankt Gott, ja, und bereitet so Gott Freude, indem er Gott dafür dankt. Ja, das kann vielleicht auch für den einen oder anderen eine Ermutigung sein, den Dienst von anderen Geschwistern anzunehmen. Einfach in dem Bewusstsein, dass auch das, was dadurch resultiert, nämlich die Danksagung, Gott wohlgefällig ist. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man das auch praktiziert, ja, dass man nicht nur nimmt und empfängt und dann Gott nicht dankt, sondern dass man tatsächlich auch dann Gott dafür dankt, über ja Segen, den man empfangen hat von anderen Geschwistern. Natürlich ist es auch angemessen, den Geschwistern zu danken, aber wir sehen hier, wie wichtig es ist, dass Dankgebete zu Gott erhoben werden. Dann sehen wir hier auch etwas, was grundsätzlich Gott gefällt. Das ist Danksagung. Epheser 5, Vers 4. Ja, was geziemt sich nicht. Es ist ja hier eine größere Liste und wir sehen hier nur einen Ausschnitt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Ja, ich meine, wenn man zurückdenkt an die Zeit, wo man ungläubig war und überlegt, wie hat man da so geredet, ja, dann waren da sicher viele Witzeleien, Schändlichkeiten, albernes Geschwätz, alle Dinge ganz normal, sei es im Kollegenkreis, sei es mit Freunden, wie auch immer. Und das ist das, was sich nicht gehört, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und das soll ersetzt werden durch Danksagung. Das heißt, eine Haltung der Dankbarkeit, aber auch eine Danksagung Gott gegenüber, wo man ausdrücklich Gott dankt. Und auch da muss man sich natürlich prüfen, wie verhält man sich jetzt, wo man gläubig ist. Macht man so weiter wie früher, wie im alten Leben? Oder ja, lässt man sich von Gott durch sein Wirken, durch seinen Heiligen Geist eben verändern? Und es ist ganz wichtig, nicht nur das eine einzustellen, dass man sagt, ich höre jetzt auf mit diesem albernen Geschwätz, ich höre jetzt auf mit Lästereien und so weiter und so fort, ja, und sagt gar nichts mehr, sondern man muss es immer durch etwas anderes ersetzen, durch etwas, was Gott wohlgefällig ist. Dann Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In der Not sind wir natürlich schnell dabei zu bitten und zu flehen. Und wir sehen hier, es ist richtig. Also wir dürfen in der Not bitten und flehen. Es ist gut, wenn wir das nicht nur in der Not tun, sondern wenn wir auch, wenn keine persönliche Not, sagen wir mal, in unserem Leben ist, wenn wir dann auch bitten und flehen, für die Anliegen anderer, für die Anliegen der Rettung der Verlorenen, für die Heiligung der Gläubigen. Es gibt so viele Dinge, wo wir dringend bitten und flehen müssen und das vor Gott bringen müssen, auch wenn es vielleicht in dem Moment uns gut gehen mag. Aber der Herr gebraucht natürlich Nöte und Sorgen, weil er weiß, wie träge wir sind und wie dringend wir Nöte und Sorgen brauchen, um wieder zum Gebet und Flehen zu kommen. Jetzt haben wir hier aber ein ganz wichtiges Element mit Danksagung. In der größten Not ist unsere Tendenz, die Danksagung zu vergessen. Das Einzige, was wir wollen in der größten Not, ist, dass Gott diese Not wegnimmt. Wir danken nicht dafür, dass Gott es tun wird, wie er es verheißen hat. Und ich sage es nicht immer und ich sage es nicht alle und so weiter und so fort. Aber es ist doch etwas, was jeder, denke ich mal, schon in seinem Leben erfahren hat, dass er in großer Not war und gebetet und gefleht hat und vielleicht irgendwann danach ihm aufgefallen ist, wenn man, ich habe jetzt überhaupt nicht Gott gedankt. Ja, das kann man ja dann nachholen und das dem Herrn auch bringen und bekennen. Aber um die richtige Haltung und Gesinnung zu haben, ist es wichtig, dass die Danksagung uns immer prägt und dass wir uns wirklich das bewusst machen, Moment mal, ich habe jetzt mein Gebet und mein Flehen vor Gott gebracht, ich will es bewusst auch danken. Manchmal muss man bewusst überlegen, was gibt's überhaupt in meinem Leben, für das ich danken kann. Ja, das Erste, was einem vielleicht einfällt, ist das Erlösungswerk. Das ist ja gut, dafür zu danken. Aber vielleicht fallen einem doch auch Dinge im eigenen Leben ein, die nicht ganz so schlimm und katastrophal sind, wie die Sorgen, die mich gerade so einnehmen. Und dann kann man auch dafür danken. Und ein weiterer Punkt ist natürlich zu danken für die Zukunft. Gott wird es wenden. Auch dafür kann man schon jetzt danken, dass Gott das tun wird. Gott wird eingreifen. Es gibt Dinge, ja, die werden sich erst erledigen, sagen wir mal, wenn wir beim Herrn sind, aber sie werden sich erledigen. Man kann auch dafür schon danken. Auch wenn wir der Meinung sind, dieses Problem, das ich habe, wird andauern bis zu meinem Tod, dann kann man danken, es wird aber vorbei sein, wenn ich beim Herrn bin. Dann kann ich mich freuen, ja, ich darf bei ihm sein, ich darf vielleicht schon bald bei ihm sein und dafür danke ich jetzt schon. Ich danke jetzt schon für die zukünftige Herrlichkeit, die Gott für mich geplant hat und für mich vorgesehen hat. Und man sagt sich vielleicht, aber mir ist jetzt gar nicht so nach Danken. Es geht nicht darum, ob dir danach ist zu danken. Es geht darum, dass du es tun sollst. Und du wirst merken, wie diese Danksagung dein Denken verändern wird. Und das ist ja genau das, wozu wir aufgefordert sind. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Christus. Wir sollen uns also verändern lassen. Und dazu gehört tatsächlich Disziplin. Ja, man könnte sagen, ja, der Herr muss ja alles wirken. Die Bibel spricht immer davon, dass wir gewisse Dinge in bestimmten Situationen tun sollen, auch wenn sie uns schwerfallen Und wenn uns Dinge schwerfallen, diese Dinge dann trotzdem zu tun, erfordert Disziplin. Dass wir einfach sagen, ich tue es jetzt trotzdem. Ich mache es zu einer Gewohnheit, trotzdem zu danken. Ich mache es zu einer Gewohnheit, trotzdem Bibel zu lesen und hoffe, dass der Herr das gebraucht. Also hier die Danksagung. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und auch Kolosser 4, Vers 2, und man könnte viele, viele weitere Bibelstellen aufzählen. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Auch hier wird diese Aufforderung, Danksagung ist ein wichtiges Element. Und deswegen sehen wir natürlich, wie hier eben diese vier lebendigen Wesen uns ein Vorbild sind und eben genau das praktizieren, dem Herrn danken, dem Herrn Dank darbringen. Also so viel zu diesen Begriffen, die eben aus Vers 9 hervorgehen und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind eben die vier lebendigen Wesen. Und jetzt kommen ja die 24 Ältesten ins Spiel. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, jetzt sagen die 24 Ältesten: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen Ruhm, Ehre und Macht. Also sie stimmen ein in die Anbetung Gottes und sagen nicht genau das Gleiche, was die vier lebendigen Wesen sagen, sondern sagen Ruhm, Ehre und Macht. Sie sagen fast das Gleiche, fügen dann hinzu: Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also sie beten den Schöpfer an. Sie beten den an, der alles geschaffen hat und durch dessen Willen alle Dinge geschaffen wurden. Sie sind durch seinen Willen, sie werden auch erhalten. All das wird hier gebracht. Und wir wollen uns jetzt aber auf diese drei Begriffe auch kurz konzentrieren. Also der Schöpfer und der Erhalter wird angebetet. Und hier sagen sie Ruhm, Ehre und Macht. Ja, leider hier etwas unglücklich übersetzt. Und zwar deswegen, weil auch hier im Griechischen eben Doxa steht. Und Doxa ist Herrlichkeit. Und so wäre es konsequenter übersetzt, wenn man auch übersetzen würde, die Herrlichkeit und die Ehre und Macht. Dazu hatten wir natürlich betrachtet, als wir den Begriff Doxa betrachtet haben, hatten wir natürlich gesehen, dass man Herrlichkeit durchaus auch mit Ruhm übersetzen kann. Also es ist jetzt in dem Sinne nicht falsch übersetzt, aber da wir einfach diesen Zusammenhang haben, wir haben hier die vier lebendigen Wesen und hier die 24 Ältesten, hätte es mehr Sinn gemacht, das, wie es andere Übersetzungen auch machen, das einheitlich zu übersetzen. Deswegen schauen wir uns jetzt Ruhm oder Doxa, Herrlichkeit, nicht nochmal an. Auch Ehre hatten wir gesehen, also hier stimmen sie einfach ein in das, was die vier lebendigen Wesen gesagt haben. Aber wir wollen noch die Macht betrachten, weil das ist das, was hier dazukommt und was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist in der Anbetung. Macht im Griechischen Dynamis, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja auch unterschiedliche Wörter für Macht, für Kraft, aber hier ist es Dynamis. Und im Hebräischen könnte es Os sein oder Gvura. Auch da gibt es noch mehrere Begriffe, aber auf diese wollen wir uns jetzt hier beschränken. Und es bedeutet Stärke, Kraft, Macht und Gewalt. Es bedeutet auch Wunderkraft oder einfach nur Wunder. Die Wunder Gottes werden natürlich durch die Macht Gottes bewirkt. Und da kommt auch dieser Begriff unter anderem zum Einsatz. Dazu noch einige Bibelstellen. Erstmal aus dem Alten Testament, Nahum 1, Verse 3 und 6. Der Herr aber ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Also hier sehen wir, natürlich, es wird erstmal gesagt, er ist langsam zum Zorn, ja, aber von großer Kraft. Also die Tatsache, dass er nicht sofort richtet, heißt nicht, dass er die Kraft und die Macht nicht hätte, das zu tun. Er könnte, wenn er wollte, sofort jedes Vergehen und jede Sünde bestrafen und richten. Aber dadurch, dass er langsam ist zum Zorn, hält er zurück, ist geduldig, richtet eben nicht sofort. Aber er wird sicher nicht ungestraft lassen. Auch wenn es jetzt für manche so aussieht, ja, dass die Ungerechten ihr Haupt erheben dürfen, dass die Ungerechten kämpfen dürfen gegen die Gläubigen, dass die Ungerechten die Gläubigen töten in vielen Ländern der Welt. Ja, wenn das auch so ist, wird Gott gewiss nicht ungestraft lassen. Vor unseren Augen erscheint das eben manchmal so, alles geht seinen Lauf, die Ungerechtigkeit nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu und Gott straft ja gar nicht, aber er wird gewiss nicht ungestraft lassen. Und von der Bibel wissen wir, jede Sünde wird bestraft werden. Es gibt keine einzige Sünde, die er ungestraft lässt. Das gibt es nicht. Ja, weder bei Gläubigen noch bei Ungläubigen. Nur bei Gläubigen ist es natürlich so, dass die Strafe für unsere Sünden auf den Herrn Jesus gelegt worden ist. Und deswegen der Herr Jesus die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Das heißt nicht, dass unsere Sünden ungestraft geblieben sind. Der Herr Jesus ist ja bestraft worden und er hat gesühnt für unsere Schuld und Sünde. Und somit wird jede Sünde sicher bestraft. Wir aber gehen frei aus, wenn wir an das Erlösungswerk glauben. Dann wissen wir, dass ja, der Herr Jesus als unser Stellvertreter, dass er an unsere Stelle getreten ist und am Kreuz unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Er den Zorn Gottes ertragen, von dem auch hier die Rede ist, den Zorn Gottes, den wir verdient haben. Und so ist er zornig tatsächlich über die Sünde. Ja, sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Und da sehen wir, wie sehr er Sünde tatsächlich hasst. Und deswegen muss jede Sünde bestraft werden. Er hat also die Macht, er hat die Kraft, das zu tun und er wird es auch tun. Und dann haben wir natürlich auch die Kraft Gottes in der Errettung. Ja. Gottes Kraft zeigt sich im Gericht. Da zeigt sich seine Kraft, seine Macht, wie er richtet. Sie zeigt sich aber auch in der Rettung von Menschen. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ja, das Evangelium hat eine große Kraft. Es hat die Kraft, jeden zu erretten, der glaubt. Manch einer könnte meinen, meine Sünden sind zu groß und zu viele, sie türmen sich auf wie ein großer Berg. Ich kann niemals gerettet werden. Aber im Evangelium zeigt sich die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Jeder, der glaubt, wird gerettet werden, sagt uns die Bibel. Also jeder, der erkannt hat, was hier im ersten, im Nahum gesagt wird, dass er Gericht verdient hat, dass er unter dem Zorn Gottes ist, ja, wer das erkannt hat und wer erkannt hat, er ist also ein Sünder und er braucht Erlösung, er braucht das Evangelium und darauf vertraut, auf dieses Werk und nur darauf vertraut, der darf sich seines Heiles gewiss sein. Man gibt das Vertrauen auf eigene Werke, auf die eigene Güte, auf das eigene Können auf und vertraut nur auf das, was für uns geschehen ist, was Christus für uns getan hat und das reicht aus. Manch einer sagt, das ist ja viel zu einfach. Man muss ja auch noch eine Leistung bringen, um etwas zu verdienen. Aber das Evangelium ist eben die Errettung ohne Verdienst. Wir können uns das Heil nicht verdienen. Wir können nur auf das Verdienst eines anderen vertrauen, nämlich auf das, was der Herr für uns getan hat, auf sein vollkommenes Werk. Und diese gleiche Kraft Gottes, die sich im Evangelium zeigt, und die sich im Gericht zeigt, diese gleiche Kraft Gottes, die wirkt auch, um uns zu bewahren. 1. Petrus 1, Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Warum ist das Heil sicher? Warum hängt das Heil eines Gläubigen nicht am seidenen Faden? Weil es nicht an der eigenen Kraft liegt, uns zu bewahren. Wir können uns nicht bewahren. Wir haben diese Kraft nicht, wir haben diese Macht nicht. Aber hat Gott die Kraft, uns zu bewahren? Die Bibel sagt, ja. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Und somit darf jeder wahre Gläubige, darf sich sicher sein, diese Kraft wirkt in seinem Leben. Er wird bewahrt durch diese Kraft. Ist Gott mächtig genug, uns zu bewahren? Die Bibel sagt ja. Will Gott uns bewahren? Die Bibel sagt ja. Wird Gott uns bewahren? Die Bibel sagt ja. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wir haben durch seine Gnade und auf Grundlage seines Erlösungswerkes ewiges Leben bekommen. Die Bibel sagt, dieses ewige Leben beginnt bereits jetzt. Wir haben es jetzt. Und ewig bedeutet eben auch ohne Ende. Jemand, der wieder abfällt und verloren geht, der wiedergeboren ist, also wenn es so etwas gäbe, hätte derjenige niemals ewiges Leben gehabt. Weil, wie gesagt, ewiges Leben hört nicht auf. Es ist ein Leben ohne Ende. Und man dürfte dann niemals sagen, ich habe ewiges Leben. Das wäre eine Lüge. Denn du weißt nicht, hast du morgen noch ewiges Leben? Also kannst du auch jetzt nicht behaupten, du hast ewiges Leben. Aber an vielen Stellen sagt uns die Bibel, wir haben dieses ewige Leben jetzt bereits durch den Glauben an dieses vollkommene Erlösungswerk. Und deswegen immer wieder die Anbetung Gottes in Bezug auf seine große Kraft und Macht. Und in der Offenbarung finden wir da noch andere Stellen, zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 17. Und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Hier geht es darum, er hat seine große Macht an sich genommen. Und das bedeutet, er wird seine Herrschaft antreten, wie es hier auch heißt. Ja, er wird die Gerichte über die Erde bringen. Er hat sie teilweise schon gebracht zu diesem Zeitpunkt. Er bringt weitere Gerichte und diese führen dazu, dass er, wenn er dann wiederkommt, seine Herrschaft antritt und wirklich dann sichtbar in seiner Macht eben regiert. Ja, und das ist damit gemeint, weil Gott ist ja jetzt schon allmächtig. Aber hier heißt es, dass diese Macht dann wirklich sich zeigen wird in seiner Königsherrschaft. So, und was können wir durch diese Anbetung Gottes lernen? Wir dürfen dadurch selbst angeregt werden zum Gebet. Zum einen eben, wie es hier die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten tun. Wir können davon lernen, dass auch wir Gott anbeten und dass auch wir Gott danken. Und Offenbarung 4 und 5 kann uns dabei helfen. Manchmal tun wir uns schwer und fragen uns, ja, was können wir genau sagen, wie können wir genau Gott anbeten? Und das Schöne ist, dass wir viele Gebete in der Bibel haben, die wir auch als Vorbilder, als Beispiele nehmen können, um selbst zu beten. Das heißt natürlich nicht, dass wir das runterrattern, wie es teilweise gemacht wird, sondern dass wir es wirklich als Anlass nehmen, den Herrn von Herzen anzubeten. Und da sehen wir eben diese Beispiele in Offenbarung 4 und 5, wo Gott angebetet wird und ihm verschiedene Dinge eben dargebracht werden, von Dank, Ehre und so weiter, was wir alles gesehen hatten. Und auch Offenbarung 5, wo wir sehen, dass das Lamm Gottes angebetet wird und das werden wir ja noch betrachten. Dann haben wir natürlich die Psalmen, die uns zum Gebet anregen. Ein Beispiel, Psalm 103, Verse 1 bis 4 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also hier kommen auch viele von den Dingen eben zum Ausdruck, die wir jetzt schon betrachtet hatten. Wir haben hier das Thema, sein heiliger Name wird gelobt. Ja, wir sollen nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Er vergibt die Sünden, er heilt von Gebrechen. Ja, er wird das zumindest tun, wenn wir dann in der Herrlichkeit sind. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also wir haben noch vieles zu erwarten und wir dürfen dem freudig entgegenkommen.
schauen.
Ich würde aber trotzdem auch sagen, auch wenn wir jetzt hier in Kapitel 4 nicht ausdrücklich eine Fürbitte sehen, dass uns Kapitel 4 trotzdem auch schon Mut macht, Fürbitte zu praktizieren. Und warum? Ich denke mal, diejenigen, die aufgepasst haben in den vergangenen Predigten, wissen, warum. Eben gerade wegen diesen Eigenschaften Gottes. Wenn Gott so mächtig ist, wenn er allmächtig ist und wenn wir das Vorrecht haben, vor seinen Thron zu kommen, dann wissen wir, er erhört Gebet. Er erhört auch unsere Fürbitte. Er erhört, wenn wir für andere bitten, wenn wir für unsere Anliegen bitten, wenn wir diese Dinge vor ihn bringen. Und so sollen wir das auch tun und zur rechtzeitigen Hilfe eben dem Thron Gottes nahen. Und der Herr Jesus selbst hatte gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Der Herr erhört Gebet und das darf uns eine Ermutigung sein, wirklich zu beten, zu suchen und anzuklopfen, bis er erhört. Und dann eben dieser ganz klassische Vers, Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, wir dürfen freimütig dem Thron Gottes nahen. Freimütig, das heißt mit großer Zuversicht, dass wir vor den Herrn, vor den König des Universums treten, dass wir vor ihn treten und dass wir das in dem Bewusstsein tun, er möchte unsere Gebete und er möchte unsere Gebete auch erhören. Er hat die Macht, das zu tun, er ist so mächtig und er möchte uns diese rechtzeitige Hilfe auch zuteil werden lassen. Und mit dieser Freimütigkeit, mit dieser Erwartung, Gott erhört wirklich, das Gebet geht nicht nur bis zur Zimmerdecke, Gott erhört wirklich Gebet, sollen wir auch zu ihm kommen. Er ist ja allmächtig. Warum sollte er unsere Gebete nicht erhören? Natürlich ist zu beachten, was die Bibel alles über erhörliches Gebet sagt, ja, dass wir seinem Willen gemäß um die Dinge bitten, aber das dürfen wir in großer Freimütigkeit dann auch tun. Und es gibt so viele Verheißungen in der Schrift, es gibt so viele Dinge, die uns zugesagt sind. Diese Dinge dürfen unsere Freimütigkeit stärken. Weil wir dürfen dem Herrn auch sagen, Herr, hier steht es. Hier hast du es zugesagt. Bitte erhöre dieses Gebet. Diese Anregung zur Anbetung Gottes, zur Dankbarkeit, zur Fürbitte dürfen wir mitnehmen aus diesem Kapitel, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn ja besser kennenlernen und so auch ihn besser anbeten können, denn wir sehen ja auch hier, wie verschiedene Eigenschaften zum Ausdruck gebracht werden in diesem Kapitel. Und ich möchte jetzt zum Schluss einfach nochmal als Abschluss dieses Kapitels nochmal einen kleinen Rückblick machen, einige Punkte herausgreifen, die wir in den vergangenen Predigten betrachtet hatten. Also was sehen wir in Kapitel 4? Da sehen wir, die Gemeinde befindet sich im Himmel, nicht mehr auf der Erde. Sie wird repräsentiert durch die 24 Ältesten und die Entrückung hat bereits stattgefunden. Das hatte ich alles ausführlich begründet. Wer da nicht dabei war bei dieser Predigt, kann diese gerne nachhören. Das ist jetzt nicht einfach eine Behauptung, die ich so in den Raum stelle, sondern wir haben das ja ausführlich betrachtet. Bevor sich die Gerichte über die Erde ergießen, sehen wir den Thron Gottes und die Anbetung Gottes im Himmel. Von ihm gehen die Gerichte aus und er hat die Kontrolle. Ja, diese Gerichte gehen von seinem Thron aus. Er hat tatsächlich die Kontrolle über alle Dinge, auch über diese Gerichte. Johannes sieht Gott auf seinem Thron, der sich auszeichnet durch Heiligkeit, eben Lichtglanz, und Gerechtigkeit, die sich im Gericht zeigt. Das wird dargestellt durch das Feuer. Der Regenbogen erinnert uns aber auch an Gottes Gnade. Ja, wir sehen hier Gott auf seinem Thron, ja, vor diesem Gericht, das über die Erde kommt. Und seine Heiligkeit muss natürlich zum Gericht führen. Aber in all dem haben wir auch diese Erinnerung an Gottes Gnade durch den Regenbogen. Und wir werden sehen, wenn wir die Offenbarung weiter betrachten, dass in all diesen schlimmen, katastrophalen Gerichten, die passieren werden, sich auch Gottes Gnade immer wieder zeigen wird. Johannes sieht auch die vier lebendigen Wesen, eben diese Engelwesen, die Gott anbeten, und die 24 Ältesten, die auch Gott anbeten. Neben dem Thron Gottes, von dem die Gerichte ausgehen, sehen wir in der Offenbarung auch immer wieder die vier lebendigen Wesen in Verbindung mit dem Gericht. Die vier lebendigen Wesen rufen heilig, heilig, heilig und legen so ein Bekenntnis über die Heiligkeit Gottes ab. Außerdem werden wir dadurch daran erinnert, dass Gott ein absolut heiliger Gott ist, der auch Heiligkeit von uns fordert. Er ist dreimal heilig, absolut vollkommen heilig, und deswegen sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Wandel. Er fordert Heiligkeit von uns, aber wir können das niemals aus uns heraus schaffen, sondern er wohnt ja in uns eben durch seinen Heiligen Geist und befähigt uns so, ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben zu führen. Gott wird außerdem der Allmächtige genannt, derjenige, der war, der ist und der kommt. Das ermutigt uns, auf die Allmacht des ewigen Gottes zu vertrauen. Gott, der Allmächtige. Die 24 Ältesten werfen ihre Kronen vor Gott nieder. Sie geben Gott alle Ehre, dass sie ihm alles zu verdanken haben. Es ist nicht ihr Verdienst, so sollen auch wir wissen, dass wir alles Gott zu verdanken haben und nichts uns selbst zuschreiben. Und Gott wird angebetet als der Schöpfer und der Erhalter. Deswegen müssen alle ihn fürchten. Er hat das Recht, über seine Schöpfung zu richten. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Ehre und Dank und der Ruhm und die Macht. Amen.